Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
Mein Name ist Andrea Rick.
Und mein Name ist Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Und auch wenn Serena diesmal nicht im Call ist, ist die Sendung immer noch ab 16. Wir sprechen offen über Sexualität, Queerness, BDSM, SM und das Biedermeier. Unser heutiges Thema ist Zuhause. Und ja, ihr habt es schon gehört, ich habe heute Andrea zu Gast. Hi an dieser Stelle.
Hi, schön, dass ich die Krankheitsvertretung geben darf.
Genau, Serena rekonvalisziert und deswegen nehmen wir zusammen eine Folge auf, um auch ein paar Anlässe zu würdigen, denn wir haben zusammen ein Spiel geschrieben, wie fast traditionell zum Gratis-Rollenspieltag kommt Catcrawl heraus.
Ja, genau, und wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich sogar schon zu haben, aber dazu am Ende mehr.
Genau, aber bei dem Spiel geht es darum, als Katze ein neues Zuhause zu erkunden. Und da haben wir uns Zuhause als Thema der Sendung. Und ich glaube, eine der Grundfragen ist, warum bleiben wir im Spiel zu Hause? Warum spielt man etwas, was in den eigenen vier Wänden oder der eigenen Domäne stattfindet?
Es ist ein interessanter Ort, finde ich. Also gerade auch so in dieser Mischung aus, ist es irgendwie privat, aber auch irgendwie repräsentativ. Das ist also das Zuhause ist ja für die meisten uns sowieso der privateste Raum und das können wir meistens relativ frei gestalten in Absprache mit den Leuten, mit denen wir zusammenleben und sagt dadurch eben auch viel über uns aus. Also was ist unser Stil, was sind unsere Interessen, aber eben auch solche Sachen, was ist so, wie sind wir so einkommensmäßig und bildungsmäßig aufgestellt. Das sieht man ja auch oft an dem, was Leute so zu Hause haben und wie sie ihr Zuhause so gestalten.
Ja, ist im Grunde noch eine Erweiterung dessen, was man über eine Figur beschreiben kann, was eben sonst durch Kleidung, Sprache und so weiter herauskommt. Ja, und es ist auch ein Raum, der von der Figur bis zu einem gewissen Grad selbst ja gestaltet werden kann. Also ist auch was, wo man etwas mit ausdrückt. Und das kann eben durchaus einiges noch herausholen und auch mit Symbolen belegen und bespielbar machen, weil es halt einfach Gegenstände sind, die da dann existieren.
Ja, und ich meine, die meisten von uns haben ja auch irgendwie ein Zuhause und davon hat man dann sozusagen gleich in der Runde auch irgendwie so einen gemeinsamen Bezugspunkt. Wobei man wundert sich manchmal, wo dann die kulturellen Unterschiede zum Tragen kommen. Also in internationalen Spielrunden dann sowas wie, dass man erklären muss, was ist, wenn man das Fenster auf Kipp macht. Oder wie Wohnungen aufgebaut sind oder Häuser aufgebaut sind oder wie sie eingerichtet sind und was man so für kulturelle Gepflogenheiten hat, die am Ende gar nicht so universell sind, wie man sie vielleicht manchmal empfindet. Und das finde ich als Kulturwissenschaftlerin natürlich auch spannend.
Und es ist auch ein Unterschied zu den Orten, die normalerweise in Rollenspielen vorkommen. Also Figuren sind ja viel auf Reisen, oft eben auf Abenteuerreisen, besuchen fremde Orte, erkunden das Neue. Das Sense of Wonder ist da oft ein großes Thema. Und viele sind auch beruflich unterwegs, sei es irgendwie als Söldlinge in einer so mittelalterlichen Fantasy-Welt, Besatzung eines Raumschiffs, Shadowrunner, all das sind ja irgendwie Berufe. Und die Taverne ist auch so ein klassischer Third Space, also ein Ort, wo man eben zusammenkommt, außerhalb von Berufsleben und dem häuslichen Alltag. Und da ist auf jeden Fall eine Lücke, die sich zu betrachten und bespielen lohnt.
Ja, voll. Und du hast es vorhin schon angedeutet, aber das ist sozusagen das Zuhause ist ja auch irgendwie so eine Erweiterung von einer Figur oft oder auch von uns als Person. Und im Rollenspiel können wir damit aber eben auch Sachen aussagen über die Figuren, die wir spielen. Und also uns zum Beispiel die Frage stellen, wie drücken wir unsere Persönlichkeitsmerkmale durch die Einrichtung unseres Zuhauses aus? Also wenn jemand sehr genau ist oder jemand sehr sprunghaft oder sehr traditionsbewusst oder neugierig auf ganz viele Sachen. Und das sind ja Dinge, die kann man auch sozusagen dann im Zuhause widerspiegeln und zeigen, wie man das halt einrichtet oder wie man es im weiteren Sinne gestaltet. Also ob man, wie aufgeräumt es ist, wie die Räume eingerichtet sind, was, was viel Platz einnimmt, was wenig Platz einnimmt, was gar nicht da ist. Genau.
Ja, und es ist eben auch etwas, was in traditionellen Rollenspielen, die jetzt nicht fest ein Haus als Setting haben oder so etwas, oft vorkommt, dass eben die teilweise reisenden Charakter bei anderen zu Hause auftauchen und da eben ihr Ding machen und sich umsehen, Hinweise bekommen, halt herausfinden, was mit dieser Person gerade los ist, wer das ist. Und da ist halt auch für Beschreibungen, ob man eben das Zuhause des eigenen Charakters beschreibt oder als Spielleitung oder andere Erzählrolle gerade für andere etwas präsentiert, wie man Hinweise in so eine Beschreibung von Räumen reinbringt und es exakt wie ein Dungeon zu machen mit Benennung der Verschalung und der Raumgröße in Quadratmetern ist oft nicht der beste Weg, um ein Zuhause zu erfassen oder eben als einen bewohnten Raum darzustellen.
Ja, also ich meine, Rollenspiel so als verbales Medium, wo wir eher nicht alle von uns spielen ja regelmäßig auf so visuell sichtbaren Karten, sondern wir stellen uns das meiste ja einfach vor. Und das heißt, wir müssen es irgendwie beschreiben. Und wenn wir halt Räume beschreiben, also ich weiß nicht, wenn ich mir mein Zimmer so angucke, das ist einfach unfassbar viel Zeug. Und wenn ich das alles beschreibe, dann dauert das mindestens 2 Stunden und alle haben die Runde verlassen, weil es einfach langweilig ist und weil man auch nicht mehr weiß, was das Wichtige ist. Das heißt, wir müssen uns halt beim Beschreiben von Räumen generell, aber eben auch von dem Zuhause von Leuten oder Charakteren halt überlegen, was ist überhaupt relevant für unsere Erzählung. Also wollen wir darauf hindeuten, dass man an einem Ort in diesem Raum, dass man den genauer untersuchen sollte. Wollen wir den Stil oder die Schicht oder Klasse unserer Figur hervorheben? Wollen wir eine bestimmte Stimmung vermitteln? Davon ausgehend eben dann zu überlegen, okay, welche Details beschreiben wir? Also, dass wir eher einen groben Überblick geben, vielleicht 2, 3 Stichpunkte sagen, damit alle eine Grundidee haben und dann halt Details nachtragen, wenn jemand sagt, okay, ich gucke mir jetzt irgendwie den Schreibtisch genauer an oder die Vitrine oder ich will wissen, was auf diesem Herd in den Töpfen ist oder und so weiter. So, und dann machen wir mehr Details, damit wir das einfach kognitiv verarbeiten können im Rollenspiel.
Ja, so. Man sollte aber nicht mit zu wenig Details reingehen, weil wenn man jetzt sagt, ihr kommt ins Wohnzimmer, ist das nicht automatisch überall dasselbe? Also wie sieht das im Weltraum oder im feudalen Japan oder im 19. Jahrhundert oder speziell für diese Person aus? Also da ist ja schon einiges an Aussage drin, die über hier ist ein Wohnzimmer hinausgeht einfach.
Ja, oder auch selbst wenn wir in der Jetztzeit spielen, sind ja nicht alle Wohnzimmer gleich. Es ist altmodisch, es liegt Kinderspielzeug rum, es ist aufgeräumt. Was hängt an den Wänden, was steht in den Regalen und so weiter. Gibt es überhaupt Regale, gibt es Wände? So. Und dass wir halt oft uns auf die interessanten Details fokussieren. Und das sind halt entweder Dinge, die irgendwie hervorstechen und irgendwie oder ungewöhnlich sind, die vielleicht abweichen, entweder von den Erwartungen, die wir an diesen Raum haben. Also, weiß nicht, wenn jetzt ein Topf Essen auf dem Couchtisch steht, ist das vielleicht interessant, weil das normalerweise nicht der Ort ist, wo man Töpfe mit Essen aufbewahrt. Oder wenn es irgendwie nicht so richtig reinzupassen scheint in den Rest des Raumes. Also wenn der Raum ansonsten super ordentlich ist, aber eine Ecke ist total chaotisch oder umgekehrt oder irgendwas ist halt ungewöhnlich. Wir können da teilweise auch mit Farben Hinweise geben. Im Rollenspiel ist es ja oft so, wenn wir Dinge genauer beschreiben, dann signalisieren wir damit, die sind wichtig. Das heißt, wenn wir anfangen mit, da steht ein Schreibtisch, der ist etwa 2 Meter breit und etwa 1 Meter tief und ungefähr 70 Zentimeter hoch und da liegen im nicht ganz im rechten Winkel, aber so mit 30 Grad verschoben liegen da so Stapel von Zetteln, aber der untere Zettel ist auch anders. Also ihr merkt schon, das will man erstens nicht hören und zweitens ist es nicht hilfreich für das, was wir wollen im Rollenspiel. So. Genau, das heißt, wir setzen eben auch mit Detailtiefe Schwerpunkte in unserer Erzählung. Und das ist halt auch wichtig beim Beschreiben von Räumen.
Ja, und ich würde mich da auch als Spielleitung persönlich eher an dem Setdesign von Filmen und wie man das beschreiben würde, wenn man zum Beispiel eine Bildbeschreibung für jetzt einen Post im Internet oder so das macht, oder wenn man sich die Audiodeskription anhört oder einfach, wie man selber den Raum ansieht, der eben setdesignt wurde, da fällt einem ja auch schon etwas ins Auge, aber man beschreibt es halt irgendwie, anstatt mich an Computerspielen zu orientieren, wo ganz klar hervorgehoben die Interaktionspunkte sichtbar sind. Also das ist, wäre mir zu spielerisch, so es wäre mir zu, hier sind die drei Gegenstände, die ihr, auf die ihr klicken könnt, das, das würde ich nicht machen. Ich würde da eben ein paar Sachen geben und dann eben die, ja, durch die Handlungen der anderen Mitspielenden heraus stellen lassen, was wichtig ist für sie, was sie interessant fanden, und da dann die Dinge ranzuhängen.
Ja. Und wenn natürlich auch Charaktere schon in dem Raum sind, Nebenfiguren, die können natürlich auch interagieren mit irgendwas und dadurch die Aufmerksamkeit ziehen. Also indem sie irgendwas sich da vorstellen oder irgendwas zeigen oder das, damit kann man ja auch Aufmerksamkeit lenken. So.
Genau.
Ich habe mir auch ein paar Beispiele überlegt, wie Räume in Rollenspielen auch mechanisch dann relevant werden, und habe zuerst sozusagen das Duo Brindlewood Bay und The Between, die ja eine sehr ähnliche Mechaniken benutzen, und die haben halt einmal das gemütliche Zuhause in Brindlewood Bay und in The Between sind es die Personal Quarters. Und da verteilt man am Anfang sozusagen gegenseitig so persönliche Gegenstände an die Figuren. Und die kann man dann zu einem Würfelvorteil benutzen. Aber man muss sie halt narrativ einsetzen. Also man kann nicht einfach nur sagen, ja, ich hacke das Kästchen ab, sondern ich muss halt auch erzählen, was ich mache mit diesem Gegenstand oder wie mich dieser Gegenstand inspiriert zu irgendeiner Handlung. Und das finde ich eine coole Mechanik. Und die beiden Spieler haben auch die Paint the Scene Fragen, also das heißt, die haben halt vorgeschlagene Schauplätze und an jeden dieser Schauplätze ist dann immer eine Frage geknüpft, die eben wieder Themen setzen, Themen verstärken oder auch Kontraste schaffen zu dem, was schon etabliert ist.
Genau, das sind Fragen, die praktisch die Spielleitung an die Mitspielenden rausgibt und die fügen dann eben Details hinzu. Und so. Die Frage ist im Grunde die Mechanik, durch die der Raum beschrieben wird.
Genau. Genau. Ich kann da auch, ich habe ein paar Beispiele. Also wir haben zum Beispiel hier in dem Brindlewood Bay Mystery tödliches Halloween, wo sozusagen die Krimikennerinnen sind auf einer Halloween-Party und der Gastgeber, ein alter B-Movie-Regisseur, wird ermordet. Und dann haben wir eben zum Beispiel unter den Räumen, die wir uns da angucken können, weil das ganze Mystery spielt halt in deren Haus, so. Da gibt es zum Beispiel in dem einen Raum das Traumfabrikzimmer, ist beschrieben als dramatisch geschwungene Bordüren im Art Deco-Stil, viel schwarzer Lack und goldene Verzierungen, dicke Teppiche. Und bei Paint the Scenes, was auf Deutsch die Szene ausmalen ist, beantworten wir die Frage, was hier zeigt, dass dieses Wohnzimmer ein Tempel zu Ehren des alten Hollywood ist. Und da können wir uns dann halt was ausdenken. Dieses spezielle Beispiel erfordert allerdings, dass die Spielenden wissen, was das alte Hollywood ausmacht.
Ja.
Und oder dass es die Spielleitung und die anderen Leute am Tisch nicht stört, wenn man halt da irgendwas sich ausdenkt, weil man halt keine Ahnung hat. So. Und im gleichen Haus gibt es zum Beispiel auch das herrschaftliche Schlafzimmer, also the Master Bedroom. Das hatte blutrote Tapeten und Vorhänge, ein riesiges Himmelbett und Spiegel an der Decke. Und die Frage, die wir da beantworten, ist, Abner und Coco, also das sind die beiden, die in dem Haus wohnen, hatten ein ziemlich interessantes Liebesleben. Welches Anzeichen dafür siehst du hier im Zimmer, wie zufällig herumliegen? Also das erzählt uns halt was über die Beziehung der Figuren, es erzählt uns was über deren Einrichtungen, es erzählt uns auch was darüber, dass es halt liegen gelassen wurde. Also es ist jetzt offensichtlich nichts, was heimlich weggeräumt wurde, weil Gäste kommen, sondern why not, kann man liegen lassen. Und da ist halt allein schon in der Frage total viel Worldbuilding drin und Characterbuilding. Mhm. Und in dem, was wir als Spielende dann darauf antworten, wird halt dieses Bild noch mal vielfältiger und auch vielschichtiger, je nachdem, was wir uns da ausdenken.
Ja.
Und für The Between habe ich auch noch ein Beispiel. Da habe ich was genommen aus dem Fall Sally No Face. Da wird eine Wäscherin ermordet. Und wenn wir in deren Wohnung gehen, Dann gibt es die Information, dass es Stacks of Other People's Washing, Peeling Wallpaper and the Smell of Mildew gibt, also Stapel von der Wäsche von anderer Leute, abblätternde Tapete und der Geruch nach Schimmel. Und die Paint-the-Scene-Frage ist, Clara Yarbrough, so heißt die Figur, didn't have much, but she kept a few small pretty things. What are they? Hatte nicht viel, aber sie hat ein paar kleine hübsche Sachen gehabt und wir sollen beschreiben, welche das sind. Und das forciert halt einerseits eben ihren Beruf, ihre Armut und aber auch, dass Schönheit ihr wichtig ist. Und das wird wiederholt wiederum das ganze Thema dieses Threats, dieser Bedrohung, die halt was mit Schönheit und einer monströsen Variante von Schönheits-OPs zu tun hat, eben im viktorianischen London. Und referenziert also auch wieder sozusagen auf das Thema des gesamten Mysteries zurück.
Ja, und lässt die Spielenden sich auch darüber Gedanken machen, was finden sie schön und was würden sie eben an solchen Orten da als schön wahrnehmen. Und bringt einen halt einfach schon mal den richtigen Headspace für dieses Szenario.
Mhm. Und ich finde es halt auch schön, dass es dem Mordopfer, die ja ansonsten sehr häufig so relativ, also die Mordopfer haben ja meistens nicht so viel Zeit als Personen, sich zu etablieren,
ja,
weil sie halt relativ schnell tot sind, damit genau, die Ermittlung losgehen kann. Und wir erfahren aber auch was über sie. Und sie bekommt halt noch Persönlichkeit und auch sozusagen was Schönes in ihrem Leben und ist halt nicht nur die tragische Figur, sondern sie ist auch eine Person, die ihr Zuhause gestaltet hat und Entscheidungen getroffen hat darüber. So, das finde ich halt auch interessant. Willst du Fräulein Bärmuchs erzählen?
Ja.
Oder soll ich?
Nee, also du kennst dich da auch aus. Das
ist aber du bist der größte Fan.
Ja, genau. Also Fräulein Bärmuchs Pensionat für junge Damen ist ein Spiel, wo es um junge Damen in einem Pensionat in den 1950er Jahren geht, also ein Schulsetting sozusagen. Und dort ist es nicht nur Teil des Spielaufbaus, die Schule, das Pensionat zu erschaffen und da Bedingungen festzulegen, sondern auch persönliche Gegenstände zu platzieren in den Räumen der junge Damen im Pensionat. Und das ist immer ein Gegenstand, der öffentlich sichtbar ist, also sozusagen repräsentativ in dem Raum drinsteht, und ein verborgener Gegenstand, wobei die anderen Mitspieler auch wissen, dass der verborgene Gegenstand ist, damit sie ihn anspielen können. Aber es sagt ja auch etwas über die Figur aus, dass sie eben speziell diesen Gegenstand gerade verbirgt. Und so können halt Gegenstände, die für die einen vielleicht offen zur Schau gestellt würden, für andere was Verborgenes sein.
Mhm. Genau, und weil eben in diesen Internatszimmern eben nicht so viel Freiraum ist, irgendwas zu gestalten, sondern halt nur so ein paar kleine persönliche Gegenstände man irgendwie mitbringen kann. Und da eben auch zu entscheiden, was bringe ich mit? Was ist mir so wichtig, dass ich dem Raum gebe in diesem begrenzten Raum, den ich sowieso zur Verfügung habe? So. Die Spielenden denken sich da auch immer wirklich tolle Sachen aus und es gibt halt sofort Anlässe, entweder irgendwie was mit den öffentlichen Sachen zu machen und halt zu referenzieren, entspricht das überhaupt, wie du dich verhältst, wie du dich hier darstellen willst, so, oder ist das mehr so ein Ideal, wo du gerne hin willst oder was, dass du denkst, was du zeigen solltest, und die heimlichen Sachen sind halt oft einfach das, was uns eine neue Seite an den Figuren zeigt, was enthüllt werden kann, was Drama generieren kann. Und was natürlich auch eine Einladung ist, es zu entdecken, wenn wir schon wissen, dass es da ist und geheim gehalten wird. So.
Ja, auf jeden Fall. Hast du da Beispiele, die dir gerade in den Kopf kommen?
Also ich habe Beispiele, und zwar in den vorgefertigten jungen Damen, die im Buch mit drin sind. Also einer von den Bücherwürmern hat zum Beispiel als sichtbaren Gegenstand ein noch nicht wieder zusammengebautes Transistorradio. Da wissen wir gleich, okay, die werkelt offensichtlich rum an Dingen, ist neugierig, vielleicht irgendwie wissenschaftlich interessiert. Und ihr geheimer Gegenstand ist ein Bündel parfümierte Liebesbriefe, zusammengebunden mit einer veilchenfarbenen Schleife. Da drängt sich ja sofort die Frage auf, von wem sind die? Ist das ein bestehender Briefwechsel? Ist das was in der Vergangenheit? Ist die Veilchenfarbenschleife vielleicht ein subtiler Hinweis darauf, dass die und das Parfum, dass es von einer Frau ist und da vielleicht irgendeine lesbische Romanze im Hintergrund existiert und so weiter?
Es können natürlich auch Briefe sein, die sie selber geschrieben und nie abgeschickt hat. Das Transistorradio kann auch eher ein Hinweis auf Musik sein, die dann wichtige Rolle im Leben dieser Figur spielt. Also da lässt sich auch einfach jedes Mal anders interpretieren, wenn die Figur gewählt wird als eine vorgefertigte.
Ja, genau. Und man kann sich eben natürlich auch immer selber was ausdenken, was jetzt irgendwie passt, wie man sich die Figur vorstellt, die man da entwickelt hat.
Das ist halt auch ein Spiel, wo die Räume nicht automatisch komplett mit Trauma belegt sind, was bei so Mordermittlungen und so ja öfter der Fall ist. Also auch in welchem Genre wir einem zu Hause begegnen, spielt da eine große Rolle, wie das wahrgenommen wird. Also in einer romantischen Szene wird der Hinweis einem zu Hause anders wahrgenommen als eben in einem Horror-Szenario.
Ja. Und speziell in dem Internatssetting ist es halt auch, also Internatsräume sind halt irgendwie möbliert. Vielleicht musst du die sogar teilen mit jemand anders. Und dann kannst du eben nicht komplett freigestalten, sondern du hast halt wirklich nur begrenzt Gestaltungsfreiraum. Und das ist dann auch wieder interessant, weil es ja trotzdem dein Zuhause ist, während du da bist und dein Wohnort ist. Und wie gibst du dem eine persönliche Note? Genau.
Und wo wir bei Spielen sind, die du geschrieben hast, und jetzt eins, was uns angebracht ist, denn Catcrawl haben wir zusammengeschrieben. Und das ist ja auch ein bisschen der Anlass dieser Folge. Wie sind wir darauf gekommen?
Ich weiß gar nicht mehr. Also ich erinnere mich, dass wir ein Gespräch geführt haben über sozusagen das Zuhausebleiben statt das Rausgehen. Speziell so als meine persönliche Pandemie-Erfahrung, die weiterhin andauert, ist eben dieses, dass ich früher viel mehr rausgegangen bin, viel mehr draußen unternommen habe, auch viel mehr soziale Kontakte und Hobbys gepflegt habe in Räumen, die nicht mein Zuhause sind. Und seit März 2020 hat sich das einfach sehr drastisch geändert und bislang ist kein Ende abzusehen. Und da stellte sich für mich auch einfach so ein bisschen die Frage, ja, was ist eigentlich interessant an Zuhause? Also ich meine, natürlich ist es auch cool zu träumen von, ich gehe raus und mache Sachen im Rollenspiel, die ich halt im echten Leben nicht machen kann oder nicht mehr machen kann. So. Und es ist aber eben auch, es hat für mich auch die Frage aufgeworfen, was, wenn man nur noch das Zuhause hat, was ist daran denn interessant, auch fürs Rollenspiel? Mhm. Und ja, wir haben dann irgendwie darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf Hexcrawls gekommen sind, aber halt so dieses Erkunden von einem Zuhause und was würde eigentlich passieren, wenn man einen Hexcrawl nach innen holt. Und die erste Antwort war halt zum Beispiel, dass halt sechseckige Felder in viereckigen Räumen nicht so richtig viel Sinn ergeben. Und das war auch einer der Gründe, warum die Karte in Catcrawl eben quadratische Felder hat und nicht sechseckige, weil man das einfach besser abbilden kann mit rechteckigen Räumen in den üblichen Wohnungen, wo die Räume halt meistens viereckig und rechteckig sind.
So. Ja, ich glaube, es war einfach Teil eines andauernden Gesprächs darüber, wie wir sozusagen alte, etablierte Rollenspielmechaniken aus Thread-Games oder Oldschool-Rollenspielen in mehr erzählerische Strukturen einbringen können. Da ist wir haben ein Dungeon gekauft, ja auch ein bisschen draus entstanden, dass eben früher die Bepper-Rolle sehr wichtig war, wo der Dungeon aus Beschreibung gezeichnet wurde. Und hier ist es halt eben sozusagen die Erkundung anhand einer Landkarte oder in diesem Fall eines Wohnungsplans.
Ja, genau. Und eine andere Frage, die wir uns gestellt haben, der hat jetzt mit zu Hause nicht so richtig viel zu tun, aber dass wir halt auch noch überlegt haben, was würde eigentlich passieren, wenn nur eine Person Spielerin ist und alle anderen sind Spielleitung? Was müsste man machen? Ja. Und also wir sind ein bisschen wieder von dieser Konstruktion weggekommen und haben jetzt eigentlich eher ein Spiel mit rotierenden Rollen. Wenn man guckt, sieht man den Grundgedanken dieser Idee schon auch noch, dass sozusagen eben immer nur eine Person die Katze spielt und alle anderen halt für das Drumherum zuständig sind, also die Umgebung zu beschreiben, die Details zu erzählen, die Konsequenzen zu schildern von dem, was die Katze tut. Also quasi die Rollen sind im Grunde SL-Aufgaben, die die anderen haben, die gerade nicht die Katze sind.
Und wir sind halt auf eine Katze gekommen, weil was Niedliches, und das sind halt Wesen, die eben ja in den Raum ja auch mal reingelassen werden, den erkunden und damit auch interagieren, berühmterweise. Also da bot es sich an, und als wir auf die Katze gekommen waren, hat sich da auch sehr schnell auch im Grunde das ganze Spiel darum entwickelt.
Ja, genau. Und als wir halt sozusagen die Einrichtungen für diese Felder und für unsere Räume geschrieben haben, mussten wir uns natürlich auch überlegen, was etablieren wir über die Menschen? Weil im Spiel sind die nicht da.
Ja.
Sondern die Katze ist alleine, und die Katze hat jetzt Gelegenheit, in Ruhe und ungestört alles irgendwie zu erkunden, was sie erkunden will. Und nichtsdestotrotz ist es aber ja die Wohnung der Menschen oder des Menschen, ist auch nicht so ganz eindeutig, wie viele Leute wohnen eigentlich in dieser Wohnung, die wir erstellt haben. Und sie sind nicht da, aber ihre Gegenstände sind da, und das sagt natürlich auch was über sie aus. So.
Genau, man kann keine Wohnung designen, ohne eine Aussage über die Person, die da darin lebt, zu treffen.
Genau, genau. Und also beim Kartemalen war für mich halt auch die Herausforderung, wie kriege ich das alles in quadratische Felder unter, sodass es irgendwie noch Sinn macht. Und deswegen ist auch nicht in allen Räumen das drin, was de facto vermutlich in dem Raum drin ist, weil wir uns eben einfach spielmechanisch auf bestimmte Dinge fokussieren mussten und ich mich beim Kartenzeichnen eben auch auf dieses quadratische Raster konzentrieren musste und dann eben die Dinge so angeordnet habe, dass es da irgendwie reinpasst. Und dann, also es ist nicht alles maßstabsgerecht, es ist nicht alles eins zu eins, wie eine reale Wohnung ist, aber es ist halt real genug. Und die Karte ist halt insofern auch einfach eine spielmechanische Abstraktion von einem realen Wohnungsgrundriss.
Ja, so. Genau. Es gibt halt Points of Interest.
Genau, genau. Aber es ist halt auch wieder, wir haben ja vorhin die Frage gestellt, wie beschreiben wir diese Räume? Und das ist natürlich auch, wie man den Raum, den man visualisiert, an das Spiel auch anpasst, was man damit machen will, mechanisch. Gegenstände, also zum Beispiel kann man finden in dieser Wohnung an unterschiedlichen Orten Altpapier, ein Skateboard, mehrere Pflanzen, ein Spiegel mit einem verschnörkelten Goldrahmen, Strickzeug, ein Kochtopf mit Essen drin und ein glitzerndes Kleidungsstück und natürlich noch diverse andere Sachen. Und all diese Dinge sagen uns ja was über die Person, die sie offensichtlich in ihrer Wohnung hat. Mhm. Und vielleicht sind es auch zwei Personen, man weiß es nicht. So, und da können wir halt, wenn wir wollen, auch wieder Rückschlüsse ziehen und überlegen, was ist das für eine Person, die all diese Dinge hat? So. Und gleichzeitig können wir uns auch fragen, welche Dinge sind nicht da? Also es gibt kein Musikinstrument, es gibt kein Fahrrad, es gibt kein Sexspielzeug, es gibt keine Playstation, es gibt keinen Computer, es gibt kein Zubehör für Kunst oder Handwerk, es gibt auch kein Kinderspielzeug, keinen Wäscheständer, keine Aktenordner und so weiter. Und teilweise haben wir die Sachen weggelassen, um uns die Möglichkeit offen zu halten, das Spiel und die Karte irgendwann noch zu erweitern. Zum Beispiel mit einem Büro oder Kinderzimmer. Teilweise haben wir aber auch entschieden, Dinge nicht reinzunehmen. Also wir haben zum Beispiel entschieden, kein Sexspielzeug unter das Bett zu packen, weil wir halt gesagt haben, das ist ein Spiel, was viele Leute wahrscheinlich auch mit ihren Kindern spielen wollen. Und dann ist das vielleicht was da nicht gut reinpasst.
Genau, so. Das würde sie eher abhalten, oder es wäre irgendwie awkward für die Leute, die damit interagieren müssen. Das ist halt auch kein relevantes Thema, das in jedem Spiel, jeder Wohnung präsent sein muss.
Ja, genau, genau. Und also so, da greifen eben auch wieder so Worldbuilding-Fragen mit spielmechanischen Fragen, mit Zielgruppenfragen auch irgendwie ineinander, und es hätte auch einfach nicht so richtig zum Vibe gepasst. Ja. Also das ganze Spiel ist ja auch von der grafischen Gestaltung eher cozy, eher gemütlich, eher warm. Und das ist vermutlich nicht das, was die meisten Leute zuallererst erstmal bei Sexspielzeug landen. Mhm. So vom Vibe her. Und da haben wir halt auch einfach designerisch Entscheidungen getroffen, was wir ins Zentrum stellen. Aber es kann halt auch euch offen stehen, wenn ihr sagt, aber in unserer Wohnung, die wir bespielen, soll unterm Bett irgendwas sein oder an der Wand hängen oder in der Nachtschublade oder wo auch immer, könnt ihr das natürlich trotzdem einbauen. So. Also nur weil wir es nicht vorgegeben haben, heißt ja nicht, dass es nicht existieren kann, wenn ihr es rein erzählt in die Geschichte.
Ja, ein wichtiger Aspekt, wie wir halt auch an das Ding rangegangen sind, ist eben, wie sieht eine Katze die Wohnung? Also in den Textbeschreibungen und auch in eben der Anordnung von Räumen, wie eben, ja, also wo die Katze hinläuft und wie sie das wahrnimmt, aus welcher Perspektive sie sich etwas nähert. Das verändert ja auf jeden Fall schon mal, was man aus so einer Wohnung macht.
Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel auch oft also die ganzen Felder haben halt alle eine eigene Beschreibung und die fängt immer an mit so einem kurzen ein, zwei Sätzen, paar Details, paar möglichen Konsequenzen für dieses Feld. Die Toilette ist halt beschrieben als eine Rolle weiches Papier hängt an der Wand. Daneben ist ein großer weißer Stuhl aus Keramik mit einem Plastikkasten dahinter. Weil wir halt gedacht haben, hat die Katze ein Konzept von Toilette im menschlichen Sinne wahrscheinlich eher nicht. Und ich fand es beim Playtesten auch einfach immer interessant, super vertraute Gegenstände auf eine Art beschrieben zu kriegen oder selber zu beschreiben, die ungewöhnlich ist oder die mir einen neuen Blick darauf erlaubt oder es irgendwie fremdartiger erscheinen lässt. Und das, finde ich, haben wir halt auch versucht, so ein bisschen einzustreuen in das Spiel, um das eben zu verstärken, dass man wirklich aus Katzenperspektive guckt und nicht aus Menschenperspektive. So.
Genau.
Weil das ist ja der Grund. Die Idee des Spiels ist ja, man will ja die Katze sein und man will eben aus Katzenperspektive die Wohnung erkunden. Ja, aber bevor wir das gemacht haben mit der Katze, gibt's natürlich auch ein paar andere Rollenspiele, die diese gleiche Idee genommen haben und gesagt haben, wir verändern die Perspektive auf ein menschliches Zuhause, indem wir unsere Spielfiguren kleiner machen. So.
Genau, das ist halt auch im Grunde etwas, was auch andere Medien schon vorher gemacht haben. Also das wie Arietti, die Borger, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Das sind ja alles Medien, die mit diesem Perspektivwechsel von plötzlich sind humanoide Wesen sehr viel kleiner und bewegen sich durch eine dann neue Umgebung gespielt haben.
Ja, genau. Und ein anderes Spiel, was das gemacht hat, ist zum Beispiel auch Under the Floorboards. Das ist auch direkt inspiriert von The Borrowers, also von den Borgern. Und das hat halt auch komplette Räume, die eine Beschreibung haben und Adjektive, die man benutzen kann, also nochmal so Details. Dann gibt's halt Dinge, die die Spielfiguren da haben wollen. Ideen, was beim Würfelergebnis passieren kann. Und es gibt Hindernisse und Komplikationen, die man halt in diesem Feld oder in diesem Raum dann vorfinden kann. Und das fand ich auch nochmal interessant, da eben zu gucken. Also ich habe es halt tatsächlich erst reingeguckt, nachdem wir Catcrawl geschrieben hatten und jetzt in Vorbereitung hier für den Podcast und war teilweise erstaunt, wie unterschiedlich der Blick auf die gleiche Art Raum ist, im Unterschied zu dem, was wir gemacht haben, aber wo es auch wieder so Parallelen gibt, weil natürlich die Einrichtungsgegenstände halt dann doch eben üblich sind in bestimmten Räumen und man da jetzt nicht wahnsinnig überrascht ist, wenn im Bad ein Waschbecken ist oder ein Handtuch oder ein Stück Seife.
So. Ja. Ja, es gibt auch Household, was eine ähnliche Prämisse hat. Das ist ein eher größeres Fantasy-Rollenspiel, was aber ja komplett in einem Haus spielt. Und die einzelnen Räume sind im Grunde Zonen, Königreiche, wie auch immer man das nennen möchte, aber auf jeden Fall jeder Raum ist im Grunde ein Setting, in das man sich begeben kann und da auch eher fantastische Dinge erleben. Also deutlich mehr Fantasy mit derselben Prämisse.
Ja. Und Mausritter macht halt im Grunde auch sowas Ähnliches, indem man halt sozusagen auf mausgroße Figuren geht, die auch überhaupt gar keinen Bezug haben zu der menschlichen Bedeutung von Gegenständen, sondern der halt einfach das Zweck entfremden und dann ist eben eine Nähnadel plötzlich ein Speer oder ein Fingerhut ist ein Helm oder ein Knopf ist ein Schild und das eben so Gegenstände in Menschengröße halt nicht funktionieren für Mäuse, sondern dass Mäuse halt dann sich andere Gegenstände suchen, um die gleiche Funktion herzustellen. Und das finde ich da teilweise auch einfach sehr charmant, dass das ja da so viel eingearbeitet ist, diese Grundidee. Ja. Und dass Beschreibungen auch oft eben, das Buch, also die menschlichen vertrauten Gegenstände buchstäblich verfremden, weil die Mäuse halt nicht wissen, was das ist.
Ein weiterer Aspekt ist natürlich, wenn wir jetzt von den ganz kleinen Wesen weggehen, die in anderer Leute Wohnungen drin sind, sich selbst ein Zuhause zu erschaffen, einzurichten. Das kann auch sehr Barbie-spielig werden, also ein Spiel, das sozusagen über die eigentliche Rollenspielrunde hinausgeht, wo man sich eben Gedanken macht von, ja, wie ist das Zuhause meines Charakters eigentlich eingerichtet? Welche Erinnerungsstücke nehme ich jetzt von meinem Abenteuer mit? Wie treffe ich meine Frau, die ich zu Hause habe? Das ist ja auch etwas, was man zum Beispiel aus Spielen wie Skyrim zum Beispiel kennt, wo man dann sozusagen die Computerspiel-Ehe Leute in seinem Haus haben kann. Und
ja.
Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft und haben wir jetzt gerade schon erwähnt gehabt. Und es gibt auch noch Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft, das eine Variante davon ist, die wir herausgebracht haben. Das sind Spiele, wo es halt eben sehr darum geht, ein neues Zuhause ja, zu erkunden, einzurichten und eben auch mit vorherig etablierten Gegebenheiten umzugehen, um ja halt am Ende was Wohnliches geschaffen zu haben. Das Ziel des Spiels ist sozusagen, dass man sich zu Hause fühlt.
Ja, also speziell Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft, ist für mich auch wirklich viel inspiriert, so von eigenem kindlichem Rollenspiel. Also halt so, ich habe als Kind halt so ein modales Puppenhaus quasi gehabt, zusammen mit meiner Schwester. Und wir haben dann wirklich so da drumrum auch immer ganz viele Orte gebaut und aber eben auch dieses Haus immer wieder neu zusammengestellt und neu eingerichtet, weil halt alle Teile flexibel gewesen sind. Und da eben auch so dieses, du baust halt mit dem, was da ist. Und wenn du jetzt halt irgendwie, nimmst halt Figuren aus verschiedenen Spielen oder aus verschiedenen Materialien halt irgendwas dazu zu nehmen. Und das ist für mich auch viel so in gerade so die Begegnungen, die man in Dolly haben kann, da auch einiges einfach eingeflossen in so ein gemeinsames, wo sind wir überhaupt? Und ich habe auch tatsächlich in meiner Jugend mit meiner damaligen besten Freundin auch mal ein komplettes Internat entwickelt mit Grundriss und Stundenplan und wer mit wem im Zimmer ist. Und alle hatten kurze Biografien und also wirklich so ein Worldbuilding-Prozess, was das gesamte Spiel im Grunde gewesen ist.
Da seid ihr auch nicht die Einzigen gewesen. Die Bronte-Schwestern haben auch mit Last Town, also ihre imaginäre Welt gehabt, in der sie ja auch dann Briefe austauschen, was nicht alles gespielt haben. Und sowas Ähnliches gibt es halt auch für etablierte Rollenspiele wie das Schwarze Auge. Da gibt es ja auch das Briefspiel, wo eben Lehen untereinander vergeben werden und Rollen in dieser feudalen Gesellschaft eingenommen und dann eben ja im Briefwechsel und teilweise auch mit Runden, die sich aus dem Briefwechsel ergeben, gespielt werden. Diese Lehen sind halt auch schon oft sehr liebevoll beschrieben und eingerichtet und man weiß halt sehr genau, wie das eigene aussieht und wie es eben auch anderen vorzustellen ist. Und genauso ist bei das Schwarze Auge ja auch einfach die Kultur und der Herkunftsort für Figuren total wichtig. Also selbst wenn man ihn in der Spielrunde nie betritt, ist es halt oft einfach sehr prägend und es lohnt sich darüber, sich Gedanken zu machen, woher kommt meine Figur und auch wie redet meine Figur über das eigene Zuhause, die eigene Herkunft.
Ja. Du hattest auch noch im Vorfeld was über Vampire gesagt. Da kennst du dich definitiv auch besser aus als ich.
Auf jeden Fall,
ja. Wie ist denn das da?
Das ist auch halt ein Spiel, das eben nicht nur die reisenden Figuren hat, sondern traditionell sind Vampire halt an einem Ort verwurzelt und sie brauchen eben Zuflüchte, um ja, dem Tageslicht zu entkommen. Und das bedeutet, fast alle Vampire haben irgendwas, wo sie schlafen und wie das gestaltet wird und wie sie wo schlafen, mit welchen Sicherheitsvorkehrungen oder auch nicht, ist halt auf jeden Fall etwas, was die Figuren auch prägt und was oft beschrieben wird. Und genauso können Vampire halt Domänen für sich in Anspruch nehmen, also innerhalb eines Ortes oder einer Gesellschaft bestimmte Räume oder Aspekte als das ist mein Jagdgrund und da habe ich jetzt drüber zu verfügen, claimen. Und es ist ein Spiel, das oft in derselben Stadt spielt und die Städte verändern sich eben über das Spiel. Also man ist halt nicht nur sozusagen im Vakuum da und macht sein Vampir-Ding, sondern oft haben die Handlungen auch Einfluss auf die Stadt selber. Und gerade wenn man das lange Leben von Vampiren als Werkzeug in seinem Spiel nutzt, kann man diese Veränderungen eben auch aktiv mit reinbringen. Also ich habe auch eine Vampire-Kampagne mal gespielt, die in Neuengland während des Gilded Age gespielt hat, also einer Zeit, wo sich auch da relativ viel verändert hat mit hier Strom kommt dazu, Industrialisierung und all das. Und da konnte die Stadt sich eben auch verändern. Ich habe Zufallselemente reingebracht und die Spielenden haben da halt auch Dinge gemacht, wie zum Beispiel einen Theaterdistrikt in ihre Stadt reingebaut und Leute damit angelockt und hier die Eisenbahn in ihre Stadt geleitet und solche Dinge. Und das hat dann halt immer auch Einfluss auf das Setting und verändert, wie die Stadt aussieht. Also da lässt sich eben das Zuhause der Vampire auch sehr gestalten und einbringen und mit der vergehenden Zeit halt auch sehen, wie modernisiert sich mein Vampir? Elektrifiziert er die eigene Zuflucht oder ist das etwas, was auf jeden Fall zu vermeiden ist? Und solche Fragen kann man sich da stellen.
Ja, ja. Und ich meine, weil natürlich auch dieses Einrichten und Gestalten von zu Hause auch so eine so sehr visuelle Angelegenheit ist, eignet sich das natürlich auch total gut für so Simulationscomputerspiele, also jetzt ob Sims oder Animal Crossing oder Palia oder Stardew Valley oder so, wo du ja auch ganz häufig irgendwie unter anderem dein Zuhause schaffst und einrichtest und dekorierst und schöner machst und das ist natürlich auch was, was viel so Solo Spiel ist und ja. Man oder wo man eben, also ich persönlich spiele zum Beispiel auch Palia und da kann man dann eben auch auf die Plots von den anderen Leuten gehen und sich da deren Zuhause angucken und das ist halt inzwischen auch, die haben es quasi auch hart in die Spielmechanik eingebaut, dass man da auch irgendwie die sozusagen sein Zuhause teilen kann und dann können andere Leute sozusagen beliebig, auch ohne, dass man mit denen befreundet sein muss, auf dem Plot und da rumlaufen und sich das angucken. Also du kannst sozusagen bei den Leuten in deren Zuhause rumlaufen, während die nicht da sind. Das finde ich halt auch einfach so interessant, dass das dadurch auch so ein, ja, so ein Community-Aspekt ist, wo dann Leute auf dem Discord posten, was sie eingerichtet haben und irgendwelche abgefahrenen Glitches und sonst was ausnutzen, um halt Dinge zu machen, die das Spiel halt eigentlich nicht vorgesehen hat. Und da auch super viel Kreativität entsteht, die für mich halt auch wirklich so, mich viel, so viel erinnert an so, ja, guck mal, ich habe hier was gemacht, ich habe mal irgendwie, also ja, quasi mein Puppenhaus eingerichtet, guck mal, wie es jetzt aussieht oder diese Freude am gestalterischen Spielen und das dann auch wieder mit anderen zu teilen, das erinnert mich auch irgendwie dann wieder immer wieder so, auch so an das vieles, was wir auch im Rollenspiel dann wieder machen. So.
Ja. Ja, ich glaube, Housing-Mechaniken sind da wirklich was, wo man echt Gestaltungsfreiraum hat und eben auch diese Räume, die einem selber gehören, ja, in Spielen schafft. Also Skyrim hatte ich ja erwähnt und manche Massive-Multiplayer-Rollenspiele erlauben einem auch, eben seine eigenen Häuser da reinzubauen, sie zu besuchen. Animal Crossing war auch während der Pandemie ja ein Riesending gewesen und wurde auch sich gegenseitig eben besucht, wenn man es schon so nicht konnte, eben in dieser Welt. Und ja, ist halt ein Gefühl, das im Rollenspiel halt oft unmittelbarer und kollaborativer entsteht, weil man eben nicht stundenlang an seinem Bauplan rumfrickelt. Das ist halt eben das Barbie-Spiel, was man zu Hause macht und das den anderen dann zeigt, wenn man wieder zusammenkommt. Aber es gibt eben auch Spiele, die mechanisch so die eigene Homebase gemeinsam als ein zentrales Element haben. Ich würde da unter anderem halt so klassische Ritterspiele nennen, Lied von Eis und Feuer oder Pendragon, da hat man halt seine Adelsfamilie und sein, auch wieder sein Lehen, seine Burg, die man ausbaut und das hat aber mechanische Auswirkungen, ob man da jetzt sehr gute Einkünfte hat oder Gefolgsleute, die man in die Schlacht schicken kann, aber man baut eben auch eine sozusagen eine Persönlichkeit, eine Bindung auf zu diesem Adelshaus, das da entsteht und sich weiterentwickelt und teilweise auch von den Kindern der Charaktere übernommen werden kann. Also da ist sozusagen auch das Lehen ein gemeinsamer Punkt, der für die Figuren über Generationen bestehen bleibt und eben der Anker des ganzen Spiels.
Ja. Ja, oder etwas moderner in Blades in the Dark hast du halt auch die gemeinsame Basis, die du ausbauen und verbessern kannst. Ja, Sivas Bed and Breakfast hatten in den Legacy-Mechaniken Sachen, die das Haus verändern und erweitern. Und in Spielen wie zum Beispiel Apocalypse World hat eins der Playbooks quasi die Homebase, also der Hardholder. Und er hat dann eben auch eine Mechanik, da quasi Ressourcen reinzutun und Ressourcen daraus zu bekommen. Was auch eine schöne Überleitung ist zu unserem nächsten Thema. Also wir haben das jetzt schon in den Beispielen gemerkt, die wir gerade benannt haben, dass es eben zu Hause nicht immer nur das individuelle zu Hause ist von einer Person oder einem Paar oder einer Kleinfamilie, ja, sondern dass es durchaus auch ein bisschen größer sein kann, um immer noch als Heimatort sozusagen zu sich anzufühlen und zu gelten. Und von Apocalypse World landen wir quasi direkt bei Dream Askew und Dream Apart. Und da habe ich ein Zitat rausgesucht aus den Designnotizen von Benjamin Rosenbaum, was ich da sehr, sehr stimmig und spannend finde. Er schreibt nämlich, eine der Erkenntnisse nach der ersten Begegnung mit Apocalypse World war, dass so viele der Playbooks exakt die typischen Nichtspielerinnencharaktere traditioneller Rollenspiele sind. Gastwirtin, Baronin, Kurtisane, Kultführerin, also Menschen, die an einem Ort verwurzelt waren und etwas zu verteidigen hatten. Währenddessen werden die wurzellosen, geldgierigen Vagabundinnen, die traditionelle Rollenspiele von ihren Spielenden erwarten zu verkörpern, besser als Bedrohung dargestellt. Also das heißt, die beiden Spiele richten ihren Fokus halt auf das Zuhause, den Ort, die Enklave beziehungsweise das Städtel, und wo Charaktere zwar durchaus mal sozusagen sporadisch rausgehen, um irgendwas zu erledigen oder zu besorgen, aber eigentlich fokussiert sich das Spiel auf diese Zuhause-Gemeinschaft. Und sowas Ähnliches haben wir auch in Viva la Queerbar, wo wir halt auch wirklich, wo auch wirklich so Sätze drinstehen, wie die Queerbar ist für dich ein Zuhause, oder eben die Frage, seit wann weißt du, dass die Queerbar ein Zuhause für dich ist. Und in diesem Spiel entsteht ja alles, also einschließlich die Queerbar, nur durch das, also wir legen am Anfang grob so ein bisschen einen Zeitpunkt und ein Setting fest, und alles andere entwickelt sich aber durch die Antworten auf die Fragen, die uns das Spiel stellt. Und da entsteht eben auch dieser Raum der Queerbar durch Fragen nach, was war das letzte Renovierungsprojekt, was ihr gemacht habt? Was ist dein persönlicher Lieblingsort in dieser Bar? Was haben Veranstaltungen für Spuren hinterlassen? Es gibt Erinnerungsstücke, wer sind die? Und es gab irgendwie Situationen, dass halt bestimmte Orte in der Queerbar mit relevanten Erlebnissen verknüpft sind. Und das entwickelt sich halt alles dann im Spiel. Und das spiegelt für mich halt als eine der beiden AutorInnen des Spiels auch wieder so eigene Erfahrungen halt von Queerbars, als die wir wirklich auch buchstäblich als zweites Wohnzimmer benannt haben. Und die teilweise wirklich auch mehr sich wie ein Zuhause angefühlt haben als das reale Zuhause. Also speziell, wenn man eben in einer Umgebung lebt, die nicht so super queerfreundlich ist. So, weil irgendwie man entweder nicht out ist oder halt unglücklich in WGs gewohnt hat oder mit Eltern oder so. Und da sozusagen dieser alternative Raum auch das eigentliche, dass es sich anfühlen kann wie das eigentliche Zuhause. So.
Ja, und das ist halt, also würde ich jetzt auch sagen, ein Ding als Genre. Also die Erfahrung würde ich auch teilen, dass man eben als, ja, solche Räume sich wie ein Zuhause anfühlen können. Und auch als, ja, im Rollenspiel, im Cozy-Fantasy-Bereich ist zumindest seit Legends und Latte ist ein Ding, das Third Spaces zu eröffnen, Kaffeehäuser und Restaurants und Tavernen. Also Stewpot ist ein Spiel, das sehr das Tavernending macht, wo man eben die AbenteurerInnen-Gruppe ist, die jetzt eine Taverne betreibt und die Vögte haben mit Chai und Chainmail auch eine Variante gemacht, wo man bestehende Figuren aus anderen Rollenspielen losziehen lassen kann, um eben ihr Teehaus zu eröffnen. Und das schafft halt eben sozusagen Third Space, das Zuhause der Charakter sind und für andere Leute eben als Gäste immer wieder willkommen sind. Und das ist ein Ding, würde ich sagen.
Ja.
Aber es muss halt auch nicht immer ganz so cozy sein, wenn es um die Darstellung von Zuhause geht, weil Zuhause kann auch durchaus was Bedrohliches sein, wie uns zahlreiche Horrorfilme gelehrt haben. Also eine der Joke über Horror ist ja auf jeden Fall, dass die meisten Horrorfilme um einfach sehr gescheiterte Renovierungsprojekte sich drehen. Aber oder oft halt auch um die Angst vor eben häuslicher Gewalt, wenn wir zum Beispiel jetzt The Shining als ein sehr prominentes Beispiel nehmen, aber auch viele klassische Geisterhaus-Sachen, wenn das eigene Haus nicht nicht wohlgesonnen ist, oder vor allen Dingen, wenn die Personen, mit denen man im Haus wohnt, einem nicht wohlgesonnen sind oder sich ihr Verhalten plötzlich ändert. Das ist ein großer Quell von Horror. Und es gibt auch Spiele, die sie explizit in diesem Raum spielen wollen. Bluebeard's Bride würde ich da als eines nennen, dass eben die klassische Blaubart-Geschichte, die ja ihre Wurzeln in diesen Ängsten hat, aufgreift.
Ja, und da erkundest du halt auch Räume. Und das ist halt sozusagen die ganze Spielmechanik ist, du gehst irgendwie als Braut, die alleine gelassen wurde von ihrem Blaubart-Ehemann durchs Haus und erkundest die Räume. Und das ist halt alles Horror. Also in jedem Raum findest du anderen Horror. Und das zeigt halt auch so verschiedene Formen von häuslicher Gewalt, also zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Herrschaft und Bediensteten. In diesem Spiel jetzt nicht so doll, aber in anderen mehr, halt auch zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. Dass das zu Hause nicht sicher ist, ist ja erstens eine Realität für sehr viele Menschen, speziell Frauen und auch viele Kinder. Und das sozusagen dann eben auch auf so einer Fantasy-Ebene zu verarbeiten. Und Bluebeard's Bride hat halt außerdem auch noch diesen The Book of Rooms als Erweiterung, wo man halt wirklich nur noch mehr Räume hat, die schon quasi vorgeschlagen sind mit Ideen, mit Gegenständen, mit Themen, die da auftauchen können, die man da verhandeln kann. Und das macht halt so dieses Zuhause schon sehr, sehr weit, weil es halt sozusagen das, dieses Anwesen immer größer und größer und größer macht und das, was da passiert, auch sozusagen einfach ausbaut bis wirklich an die Grenzen. Aber es zeigt halt auch, was alles möglich ist unter diesem Dach von zu Hause an räumlicher und thematischer Vielfalt.
Und man erkundet halt auch nicht alle Räume, sondern es hat eine begrenzte Anzahl von Orten, die man besucht, bis man sich da am Ende schlecht entscheiden muss in irgendeiner Form.
Genau, weil die Räume auch entstehen durch das, was die Spielenden beschreiben. Also die Spielenden beschreiben immer den Schlüssel für den nächsten Raum und die Spielleitung lässt sich davon halt auch inspirieren zu Details in diesem Raum. Also auch da haben wir wieder so diesen Call-and-Response-Dialog sozusagen in Zwischenspielleitung und Spielenden, wo sozusagen die Spielenden ihre eigenen Impulse auch reinbringen und die Spielleitung damit was macht. Und das eben nicht nur so ein hier in jedem Spiel die gleichen Räume genau gleich funktionieren. Und wenn wir jetzt über Geister und Spuk und Bedrohung im eigenen Haus reden, dann gibt es zum Beispiel Our Haunt, was das Ganze umdreht und uns in die Perspektive von den Geistern versetzt, die halt in diesem Haus, gemeinsam in einem Haus leben und die aber alle ihre Erinnerungen verloren haben. Und das Spiel sozusagen immer die Frage stellt, wollt ihr eure Erinnerungen wiederfinden oder wollt ihr neue Erinnerungen entwickeln? Also die Geister sind sehr oft Geister, weil sie irgendwie gewaltsam zu Tode gekommen sind oder eben irgendeine Tragik in ihrer Vergangenheit ist. Und das ist also so ein bisschen ja so ein tragisch, cozy, gruselig, kann halt so der Vibe des Spiels sein, was man damit abdeckt. Und das Interessante daran finde ich halt, dass was zum Beispiel in Dream Askew und Dream Apart die Weltelemente sind, sind halt in Our Haunt die Räume. Das bedeutet, du bekommst nicht nur deine Figur, sondern du bekommst auch immer einen Raum, für den du verantwortlich bist und den du spielst. Also die Räume haben auch Spielzüge, die Räume haben unlösbare Probleme und die Räume haben natürlich auch alle möglichen Details und werden dadurch sozusagen ja wie zu so Nebenfiguren in diesem Spiel, weil sie eben auch immer beeinflussen, was in diesem Raum passieren kann, was das Thema des Raums ist, was an Gegenständen vorgeschlagen ist. Und das finde ich auch einfach interessant, wie eben da mit diesem Zuhause als Ort, der zu bespielen ist, umgegangen wird. So.
Ja, auf jeden Fall. Und sozusagen das Zuhause, das ist man haunted, so, das kann sich auch richtig anfühlen. Also da gibt es auf jeden Fall viele Perspektiven. Dennoch ist Spielen mit Häuslichkeit als Thema und ein Zuhause als ein Ort, an dem auch was Interessantes passiert, jetzt im Klischee-Rollenspiel selten. Man geht halt zu anderen Leuten zu Hause mal, aber es ist halt wirklich eher die Abenteuerreise, die Eroberung, eine Grenze, was Unbekanntes, was im Mittelpunkt steht. Und das hat auf jeden Fall Gender-Aspekte. Also so die meisten Spiele, die wir hier genannt haben, wurden von Frauen und Queers entwickelt. Eben Leuten, denen man das eher zuschreibt, mit dem Häuslichen oder die halt zumindest nicht die diese Distanz dazu kulturell haben. Und es gibt auch einfach gesellschaftliche Ursachen für die Verknüpfung. Man kann sich darüber auch durchaus Gedanken machen, weil es auch hilft, diese Themen zu bespielen und besser zu verstehen, warum die halt eben auch ein Genre sind und auch eventuell zu hinterfragen, warum die keinen Platz haben im traditionellen Rollenspiel.
Ja, ich meine, die Antwort auf diese Frage ist natürlich Sexismus und Patriarchat. Ja. Und Abwertung vor allem, was mit Weiblichkeit assoziiert ist. Was ich aber interessant finde, ist, dass diese Grundvorstellung von Frauen, mit Frauen es assoziiert, das Zuhause, das Private, das Moralische und mit Männern halt eher das Draußen, das Öffentliche und das Politische, dass das halt überhaupt nicht so universell ist und so schon immer, wie es manchmal dargestellt wird, sondern dass es eigentlich eine relativ moderne Entwicklung ist, weil die halt im Zuge der industriellen Revolution entstanden ist erst, weil davor die Leute halt alle gearbeitet haben und also sofern sie gearbeitet haben und dieser Arbeitsplatz immer entweder im Haus oder ums Haus herum gewesen ist und eben also Landarbeit, Brauerei, Verkauf und Tausch von selbst angebauten oder hergestellten Lebensmitteln, Spinnen und Weben und so weiter. Mhm. Und eben viele Handwerke ja auch in eher einer häuslichen Umgebung oder in angedockt an das Zuhause irgendwie stattfinden. Und dass da auch die Art, wer welche Arbeit gemacht hat, es sich auch viel mehr überlappt hat zwischen Männern und Frauen, als es später dann der Fall war, wo halt das eben so sehr doll aufgesplittet wurde und auch biologisiert wurde. Also dass Frauen von Natur aus eher so häuslich sind und Männer von Natur aus so rausgehen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil wenn das so wäre, dann wäre das immer und überall so und das ist es halt nicht so.
Nee, es hat sich eben entwickelt durch politische Umstände, aber auch ja, das Entstehen von Berufen, die eben außerhalb des häuslichen Raums stattgefunden haben.
Ja.
Halt jetzt abgesehen natürlich von so etwas wie Seefahrt und Reise, die halt schon immer eben Leute weggeführt haben, sind dann Fabriken ein Ding geworden und auch Verwaltung und Zivilverwaltung und Buchhaltung und so etwas, die da dranhängen, aber eben auch viel mehr geworden sind. Also Papierkram hat auch dazu beigetragen, dass es eben Büros gab, in die dann erstmal die Männer gezogen sind, um zu arbeiten. Und die Frauen waren dann eben oft in der Kinderbetreuung im Häuslichen da. Teilweise konnte man sich's auch leisten, dass eben ihre Arbeitskraft da nicht drin war. Oder sie waren ausgeschlossen, haben weniger bekommen in Fabriken, sodass es sich irgendwann nicht mehr gelohnt hat.
Ja.
Und es ist halt oft eben auch dennoch etwas, was bürgerlich ist und nicht für die arbeitende Gesamtbevölkerung gilt. Also das ist halt ein bürgerliches Ideal, die Hausfrau. Und kommt auch eher aus Zeiten, die konservativer waren in ihrer Ausrichtung. Also das Biedermeier ist halt da eine Zeit nach den Napoleonischen Kriegen und der Französischen Revolution, wo der Adel wieder die Herrschaft übernommen hat. Da sind Leute halt aus dem Öffentlichen rausgegangen und haben sich eben ins Private zurückgezogen und da ihre Häuser eingerichtet und Kunst konsumiert oder auch geschaffen teilweise, aber auf jeden Fall eben sind sie nicht in die Öffentlichkeit getreten, sondern haben den privaten Raum genutzt und teilweise auch einfach es auszusitzen, bis bessere Zeiten kommen, wo man seine Meinung öffentlich äußern kann, aber eben auch, weil sie es wahrgenommen haben, als das ist die Domäne, in der ich selber mich einrichten kann. Und das ist dann etwas, was den Frauen praktisch übergeben wurde, als die Männer das nicht mehr konnten. Oder eben die Aufgabe der Frau war, ein gemütliches Zuhause herzustellen, in das der Mann zurückkehren kann, wenn er eben von der Schreibstube heimgeht und etwas verspätet dann im viktorianischen Zeitalter auch in Großbritannien, wo durchaus Sittenstrenge einhergingen mit einer Betonung des Häuslichen.
Ja, also da gibt es halt tatsächlich auch wirklich so Diskurse von, was ist so True Womanhood und so speziell auch in Nordamerika, dass eben so Frömmigkeit, Reinheit beziehungsweise Jungfräulichkeit, Unterwürfigkeit und Häuslichkeit eben quasi konstruiert wurden als etwas, was wahre, wirkliche Frauen ausmacht Und dann es aber auch gleich wieder eine Gegenbewegung gegeben hat, die halt zwar gesagt haben, ja gut, Frauen schon irgendwie eher so häuslich, aber die müssen halt auch körperlich fit und aktiv sein und die müssen auch in ihren Gemeinschaften sich engagieren und Charity-Sachen machen, müssen natürlich trotzdem gebildet sein und künstlerisch irgendwie fähig und dass das sozusagen auch während der gleichen Zeit nicht monolithisch nur diese eine Idee gegeben hat, auch wenn die sehr stark forciert worden ist. Ja. Und auch damals hat, du hast es gerade schon gesagt, es sind natürlich Arbeiterklasse Frauen da rausdefiniert worden, weil Arbeiterklasse bedeutet in der Regel, dass du dir das nicht leisten kannst, nur von einem Einkommen zu leben. Und genau, damit daraus definiert sind auch schwarze Frauen. Und da kommt zum Beispiel eben auch von Sojourner Truth dieser Text Ain't I a Woman, also bin ich etwa keine Frau, her, die halt sagt, all eure Vorstellungen von, wie wirkliche Frauen in Anführungsstrichen sind, treffen auf mich gar nicht zu, aber ich bin doch trotzdem eine Frau. Und auch also gleich diese Gender-Konstruktion sozusagen in Frage gestellt haben, wer ist da eigentlich gemeint und für wer kann dieses Ideal überhaupt erfüllen? Und offensichtlich nicht schwarze Frauen, Working-Class-Frauen, sondern eher halt weiße, bürgerliche Frauen.
Ja, und oft waren eben die bürgerlichen Frauen, die Hausangestellte hatten, in den USA, gerade im Süden der USA, oft eben auch schwarze Hausangestellte, aber auch insgesamt auch in, auch die Leute in Biedermeier in Deutschland hatten Hausangestellte, die ihnen das ermöglicht haben. Und die haben halt gearbeitet, andere Leute zu Hause. Das ist halt heute nicht mehr so etabliert. Das kommt aus einer anderen konservativen Wende, nämlich der 1950er Jahre, wo eben die Hausfrau als Alleinverantwortliche für eine Familie konstruiert wurde.
Ja, und selbst die hat ja trotzdem oft noch zumindest ein Hausmädchen oder halt irgendeine weitere Hausangestellte, weil natürlich speziell vor den 50er Jahren, also in den 50er Jahren haben wir auch durch dieses ganze Wirtschaftsfaktor so eine Technologisierung von Haushalten, ganz viele Haushaltsgeräte, die entwickelt worden sind, um in Anführungsstrichen die Arbeit zu erleichtern. Ja. Aber ein Ticken davor ist halt Hausarbeit auch einfach wirklich ein Vollzeitjob. Fegen und wischen und Wäsche waschen und alle, wenn du alles manuell machst, dauert es halt länger und es erfordert auch viel mehr Kraft und Energie und Zeit, diese Dinge zu erledigen. Und das geht halt auch oft gar nicht alleine. Also es ist wirklich schwierig, ein handgewaschenes Bettlaken alleine gut auszubringen, dass es durchtrocknen kann. So, wenn nicht gerade die Sonne drauf scheint und so weiter und so fort. Und es war auch einfach von der Arbeitsmenge her so viel, dass eine Person das oft gar nicht alleine bewältigen konnte. Also insofern ist halt diese ganze Idee von, eine Frau muss sich um den kompletten Haushalt kümmern und hat sonst auch irgendwie nichts zu tun, schon von Anfang an eine privilegierte Position und damit auch eine privilegierte Forderung und schließt eben immer auch Leute aus, die sozusagen wirklich aus ihrem eigenen Geschlecht rausdefiniert werden, weil sie eben dem gar nicht genügen können, weil ihre Lebensrealität gar nicht das kann, was da gezeigt wird. Und dann sind wir auch wieder hier bei dem Beispiel, was ich vorhin aus The Between vorgelesen habe, von der Wäscherin, die halt nicht waschen geht in dem Haushalt von anderen Leuten, sondern die nimmt die Wäsche von anderen Leuten zu sich nach Hause und wäscht die da.
Ja.
Das ist im Grunde Hausarbeit, die im eigenen Zuhause stattfindet, aber für andere Leute.
Genau, das ist
Haushaltszubehör.
Wieder was in den urbanen Strukturen dann entsteht und Dinge aus dem Haus rausnimmt, die früher da waren. In diesem Fall eben Hausangestellte, die dann nicht mehr sichtbar werden. Und dadurch, dass diese Arbeit nicht mehr sichtbar ist, wird sie halt dann auch leichter herauszudefinieren in die zukünftige Entwicklung. Also jede konservative Wende blickt ja auf ein anderes, konstruiertes Damals zurück und ignoriert andere Aspekte, die da gewesen sind. Und die Tradwives von heute blicken halt auf den konstruierten 1950er-Jahre-Haushalt zurück. Und der hat halt auf ein konstruiertes wilhelminisches Zeitalter zurückgeblickt und der auf ein konstruiertes Biedermeier und so weiter und so weiter. Das Biedermeier hat ja auch auf die gute alte Zeit der Monarchie zurückgeblickt. Also die, man kann da praktisch eine Reihe von guten alten Vergangenheiten, die alle ausgedacht sind, finden. Ja. Und oft ist es halt eben am Ende etwas, was versucht, strenge Geschlechterrollen zu kodifizieren und damit auch ein Werkzeug zu schaffen, um unangenehme Leute im Rahmen einer konservativen Wende auszuschließen.
Ja, also in den 50ern, ich auch da an dieser Stelle halte ich sozusagen nochmal ungesehen Fräulein Baerbocks Pensionat für junge Damen ins Bild, was halt zwar, wo man zwar jetzt schon immer noch Frauen, also junge Damen der Oberschicht spielt, deren Zukunft es sein soll, einen Haushalt zu führen, einschließlich Angestellte. Und aber das ist ja auch eine ganze Reaktion gewesen auf, dass in den Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges halt Frauen in die Fabriken mussten, weil die Männer halt alle im Krieg waren oder schon tot, so, oder so verwundet, verletzt, dass sie eben nicht mehr arbeiten konnten. Und was natürlich auch Freiräume aufgemacht hat für Frauen. Und das sollte dann quasi alles wieder zurückgedreht werden. Und wenn halt heute, also quasi so Tradwives mit ihrem, aber ich habe das gewählt und es sollte eine valide Wahl sein, Hausfrau und Mutter zu sein. Und alle anderen können ja anders, wenn sie wollen. Das ist halt auch alles Quatsch, weil erstens ist diese ursprüngliche Form von Haushalt, die ganz oft ja auch so naturalisiert wird und biologisiert wird, natürlich auch heutzutage immer noch Quatsch, wie Jasmin schon erzählt hat, weil es einfach, es gibt nicht diesen einen Ursprung, wo alles richtig gewesen ist und weil halt schon in den Zeiten selber es überhaupt nicht monolithisch gewesen ist und es eben auch einfach kein, also es ist im Grunde auch wieder so eine Kopie, zu der es kein Original gibt, weil das Original halt auch nicht existiert hat. Also auch in den 50er Jahren war das Ideal ja anders als die Realität. Ich musste immer dran denken, ich habe ja mein 50er Jahre Etikettebuch, wo dann eben auch ganz viel drin steht, wie man halt Konflikte löst mit den Hausmädchen, die noch da leben oder mit den wegen Kriegszerstörung zugewiesenen UntermieterInnen, die man nicht wollte, aber jetzt trotzdem hat. So. Und dass ganz oft diese Bücher ja nicht nur was sind, die uns sagen, okay, so sollt ihr sein, sondern die auch so ein Ideal aufmachen, weil es aktuell nicht da ist. So. Und das ist also auch so dieses Spannungsfeld, wenn es normal und natürlich wäre, müssten wir es nicht permanent forcieren. So. Und auch da ist es eben wieder die Frage, wer kann sich das leisten? Wer kann es sich leisten, zu Hause zu bleiben? Wer kann es sich leisten, mit einem Einkommen mehrere Menschen zu ernähren? Und wie selektiv ist dieser Bezug auf das Ideal? Also, dass da eben nie alle gemeint sind und nie alle dieses Ideal jemals erreichen können. So.
Ja, und wie sehr ist es halt auch bei den großen Tradwife-InfluencerInnen ein Teil von Hausangestellten, wenn man eine Kameracrew hat? Also die Konstruktion findet ja sehr offensichtlich statt, mit denen, auch dadurch, dass es ständig als Content genutzt wird. Der Beruf ist halt eben eigentlich die Darstellung von Tradition und nicht das Leben eines traditionellen, wie auch immer gearteten Lebensstils, sondern der Content ist ja eigentlich der Kern von sehr vielen dieser Influencerinnen oder der Tradwives, die man so trifft.
Ja. Und es suggeriert halt auch einfach immer, also dieser sogenannte Choice-Feminism, also dass halt jede Wahl okay ist, solange sie von einer Frau getroffen wird, ist halt auch Quatsch, weil man kann halt immer noch Dinge wählen, die trotzdem kacke sind. Also so, dass das als Ideal, also sozusagen 50er Jahre Ernährer-Ehe, wo halt der Mann arbeiten geht und die Frau sich um Haushalt und Kinder kümmert, das ist halt ein Ideal, das können ganz viele Menschen gar nicht erreichen. Und umgekehrt es nimmt Menschen auch einfach ganz viel weg. Also es nimmt Frauen halt ganz viel weg, irgendwie andere Dinge zu tun und ihren Fokus im Leben auf andere Dinge zu legen. Und es nimmt auch für Männer ganz viel weg, denen halt sozusagen ja literally ihr Zuhause weggenommen wird, weil gesagt wird, nee, das ist die Domäne der Frau. Du kannst hier sein und du kannst vielleicht auch dein Man Cave oder dein Büro oder deine Werkstatt haben, aber der Rest ist nicht deins. Du gehörst hier nicht wirklich dazu, so darfst ja auch nicht wirklich mitmachen. Und dass das teilweise natürlich verständlich ist, wenn halt Frauen sowas sagen wie raus aus meiner Küche, weil das der einzige Ort ist, den sie kontrollieren. Das ist der einzige Machtbereich, der ihnen zugestanden wird. Und natürlich verteidigen sie den dann auch. Aber gleichzeitig, ja, wo gehören denn die Männer hin zu Hause, wenn sie nicht mitmachen dürfen an allem? Also weder am Kindererziehen, noch am Putzen, noch am Einrichten, noch sonst irgendwas. Und das ist doch irgendwie kein schönes Bild. So.
Genau, auch das Bild, man hilft seinem eigenen Leben, hilft man genau. Teilzunehmen. Man hilft dabei, seinen eigenen Kindern was zu erklären oder die eigene Wohnung. Es ist halt auch
ausnahmsweise.
Genau.
Man könnte es auch lassen. Ist optional. Frauen müssen, aber Männer dürfen und kriegen Props, wenn sie was machen. Also
genau.
Niemand käme auf die Idee, irgendwie in bei einem Frauenpaar zu sagen, dass die eine der anderen hilft.
Genau.
Aber bei der Kindererziehung. Was für ein Nonsens.
Und umgekehrt bei zwei Männern auch nicht. Aber es ist halt,
natürlich nicht.
Es löst sich halt sehr schnell auf. Aber gleichzeitig ist da halt auch viel erlernte Unfähigkeit drin.
Ja.
Also teilweise natürlich auch als eine Möglichkeit, andere das machen zu lassen, unangenehme Aufgaben von sich zu weisen.
Ja.
Also es kann was Ausdrucks sein.
Du kannst das so gut. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Waschmaschine funktioniert. Mach du das doch lieber. Das geht auch viel schneller.
Okay, genau. So. Aber auf der anderen Seite ist es eben aber auch tatsächlich eine erlernte Inkompetenz, dass man eben halt nicht überlegt, wie gestalte ich diesen Raum gemeinsam, dass der für uns beide cool ist, sondern dass es halt etwas ist, was man anderen überlässt, oder was ein Quell von Konflikten ist, wo man gar keine Werkzeuge hat, das zu lösen, weil es so aufgebaut wird, dass es sich gibt. Das ist halt auch bei Leuten, die jetzt nicht in diesen Fatwife-Sphären unterwegs sind, ist das einfach noch eine Strömung, die einfach existiert und irgendwie in der Kultur drin ist. Und das ist jetzt auch nicht, das soll jetzt auch nicht zur Abwertung von Häuslichkeit führen, eben auch das Choice-Feminism-Ding. Man kann sich für schlechte Dinge entscheiden, aber es sind halt eher moralisch schlechte Dinge und nicht sozusagen, Häuslichkeit ist immer eine schlechte Wahl, sondern das alles findet in einem Kontext statt. Und ich glaube, es ist besser, dass es ein Kontext ist, in dem man gemeinsam zu Hause gestaltet, wenn man es gemeinsam bewohnt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es geht auch gar nicht darum, dass ich sagen will, und das ist richtig, dass wir diese Sachen abwerten. So, im Gegenteil. Natürlich sollen die aufgewertet werden, aber sie sollen halt nicht. Also du kannst halt nicht negieren, dass die Entscheidung, die du triffst, nicht in einem luftleeren Raum stattfinden, sondern die finden in einem gesellschaftlichen Kontext statt, wo bestimmte Dinge forciert werden, wo bestimmte Dinge belohnt werden und andere Dinge bestraft werden. Und diese Entscheidung ist daher auch nicht neutral, so, sondern die hat halt auch Auswirkungen. Und das zu negieren, dass man eben nicht komplett oder dass wir nicht alle komplett frei entscheiden können, und das eben auch, und das ist jetzt immer eine Überleitung zum nächsten Thema, dass es auch manche Leute zu Hause bleiben müssen, obwohl sie gerne rausgehen würden. Zum Beispiel, weil sie behindert sind, chronisch krank, so. Und gar nicht die Möglichkeit haben, rauszugehen. Das ist halt auch die Kehrseite der Medaille. Und wenn, ich habe gerade wieder auf Mastodon jemand gesehen, die gesagt hat, ich würde mich gerne politisch engagieren und Dinge verändern und ich kann aber nicht wegen Behinderung und chronischer Krankheit und deswegen konzentriere ich mich auf das Gestalten meines Zuhauses unter anderem, weil ich das kann, weil das der Ort ist, den ich erreichen kann. So. Und das finde ich halt auch wieder interessant, wie dieses Zuhausebleiben sich speziell im Kontext von Covid verändert hat. Also es war halt zuerst in den frühen Jahren der Pandemie zu Hause bleiben als Kollektiverlebnis. Wir mussten alle zu Hause bleiben und zwar so richtig hardcore. Und das hat für einige Leute Krisen aufgeworfen, weil sie gemerkt haben, sie mögen ihr Zuhause eigentlich überhaupt nicht oder sie kommen gar nicht klar mit den Leuten, mit denen sie zusammenleben, wenn sie mit denen 24 Stunden am Tag zusammen sein müssen. Und es hat aber auch Kreativität aufgemacht und neue Formate für gemeinsame Kultur, für Verbindungen, für wie können wir trotzdem in Kontakt sein und Zeit miteinander verbringen, wenn wir einander nicht besuchen können oder uns draußen irgendwo treffen.
Ja.
Und das war für mich in den Anfangsjahren wirklich fantastisch, weil ich das Gefühl hatte, ich kann an Dingen teilnehmen, an denen ich vorher nie teilnehmen konnte. es werden Leute mitgedacht, die vorher nie Zugang hatten.
Ja.
Und jetzt, 5 Jahre später, ist alles wieder weg. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Rest der Welt cosplayt, als wäre es 2019.
Ja, so. Ja, tatsächlich. Also sie cosplayen als nicht, als wäre es 2019, sondern sie konstruieren ein 2019, das es nie gegeben hat, weil wir befinden uns wieder in einer konservativen Wende nach einer Krise. Und auch hier wird die, sei es eben durch die Dreadwives, sind ja auch nach der Pandemie richtig groß geworden. Also nachdem die Pandemie in der öffentlichen Wahrnehmung vorbei war, wurden die Dreadwives groß. Weil eben ein neues Verhältnis zur Häuslichkeit auch gerade konstruiert wird. Also wir können live mit ansehen und die Pandemie war halt auch ein Einschnitt auf dem Level wie das Ende des napoleonischen Zeitalters und Menschheitserlebnis, das vorbei ist und jetzt wird versucht, eine Normalität zu konstruieren, die eben nie existiert hat. Und wir alle können das irgendwie live beobachten, versuchen es zu beeinflussen, aber wenn einem da als einzige Option gegeben wird, vernetz dich doch lokal und geh doch mal zum Parteibüro vorbei oder sowas, ist das für viele Menschen, die eben diese Möglichkeiten nun nicht mehr haben und für die die Räume wieder verschlossen sind, auch keine große Hilfe und deswegen werden sie nicht gehört, weil die Vernetzung wieder lokal stattfindet, um eben ja einfach dieses Gefühl der Normalität aufrechtzuerhalten, dass irgendwie an das geklammert wird.
Ja, also ich finde es tatsächlich auch persönlich sehr bitter, das Gefühl zu haben, also vor 5 Jahren, es ist wirklich gemeinschaftlich und die Leute halten zusammen und es wird solidarisch nach Lösungen gesucht und Leute haben unglaublich viel möglich gemacht, aus der Not heraus sozusagen. Und dann wurde aber halt irgendwann beschlossen, jetzt reicht's aber auch mit Not, jetzt wollen wir wieder normal in Anführungsstrichen und dann hat das einfach alles wieder aufgehört. Und jetzt ist halt dieses Zuhause-Sein wegen Behinderung oder chronischer Krankheit halt wieder so, wie es vorher war. Man ist abgehängt, man wird vergessen, man wird ignoriert und man wird für irrelevant erklärt. Und es ist ja egal, ob man teilnehmen kann oder nicht. So. Und auch Event-Veranstaltungen, die heutzutage stattfinden, selbst wenn sie sich über Barrieren Gedanken machen, hört es meistens auf nach, sind die Klos Rolli zugänglich? So. Mhm. An sowas wie, weiß nicht, sollten wir Luftfilter aufstellen? Sollten wir vielleicht Masken tragen in gemeinschaftlich genutzten Räumen? Sollten wir x-tausend andere Sachen, die Zugänglichkeit ermöglichen, anbieten, damit Leute teilnehmen können und ohne ihre Gesundheit, sofern noch vorhanden, zu riskieren? Das heißt, das stellt sich für die Leute, die weiterhin zu Hause sind, auch immer wieder die Frage, wie können wir trotzdem Gemeinschaften schaffen, wie können wir trotzdem aktivistisch sein, da wo wir wollen, wie können wir trotzdem vernetzt sein und in Kontakt sein mit anderen Leuten und dann landet man halt im Internet. So. Genau. Und deswegen finde ich das persönlich auch so tragisch, wenn immer so getan wird, als wären Interneträume weniger real, weniger wichtig, weniger wirksam, weniger verbunden als Offline-Räume, weil das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Null. Und auch schon lange vor der Pandemie waren Online-Räume für mich also teilweise sogar wesentlich mehr zu Hause als meine reale Umgebung vor Ort, weil ich halt online Räume gefunden habe und Menschen gefunden habe, mit denen ich was gemeinsam hatte, die ich vor Ort einfach nicht hatte. Und Online-Räume, auch ein Zuhause.
Ja, aber es wäre halt nicht so sehr ein Angriffsziel eben im Rahmen dieser konservativen Wende von FaschistInnen, wenn es keine Bedeutung hätte. Also Online-Räume werden ja bewusst vereinnahmt und Leute haben jetzt auch sehr viel ihr Digitales zu Hause verloren, das teilweise eben gerade in den Krisenjahren der Pandemie einen Halt gegeben hat. Also für mich war Twitter auf jeden Fall eine wichtige Plattform, für andere Leute waren es Instagram und Facebook und da merkt man jetzt eben halt, wie hart diese Wende einschlägt und wie sehr da sich auch eine andere Kultur konstruieren lässt, die sich eben nicht mehr wie ein Zuhause anfühlt und wir sind jetzt schon in einem digitalen Biedermeier angekommen, um es mal so zu sagen, in dem die Leute eben sich in privatere Online-Räume zurückziehen und das sind oft eben privat geführte Server, sei es bei Discord, sei es bei Mastodon, zahlreiche Plattform, wo eben ja Leute auch ihre eigenen Räume mehr gestalten können, als es eben jetzt bei den großen übernommenen Online-Marktplätzen, oder wie auch immer sie genannt werden, ja der Fall ist.
Ja, also ich finde schon so dieser Rückzug auf ganz viele Discords, die man auch nicht mehr finden kann oder sehr schwer finden kann, wo man halt Leute schon kennen muss, um darauf überhaupt Zugriff zu bekommen, die auch nicht mehr auffindbar sind über Suchmaschinen zum Beispiel, dass das einerseits natürlich eine Sicherheit schafft, weil man den Raum auch besser kontrollieren kann. Und ich sage das als eine, die ja selber mit Plot Bunny Games auch einen Discord betreibt, im Wissen um all die Problematiken und aber eben auch um die Möglichkeiten, die diese Räume bieten, dass das deswegen auch sehr bedrohlich ist, dass diese Räume weggenommen werden können und dass halt die Alternativen dazu, wie Mastodon oder generell das Fediverse und andere, einfach nicht die gleiche Reichweite erzielen, was schwierig ist, wenn du dich eben mit mehr als deinem Freundeskreis vernetzen willst. Du musst die Leute ja auch irgendwie finden, also bestimmte Formen von Aktivismus, aber auch bestimmte Formen von Verkaufen und damit eben auch arbeiten und Geld verdienen, funktionieren nur, wenn man eine bestimmte Menge Menschen erreichen kann. Und wenn solange die Plattformen das nicht bieten, sind die Leute halt auch weiter auf den kommerziellen Sachen. So. Und was ich aber noch sagen wollte, von wegen Biedermeier und es sich zu Hause nett machen, man sieht ja trotzdem, dass gerade auf Discord-Servern die ganz oft auch so eine eigene visuelle Kultur entwickeln, dass halt extra Emojis angeboten werden oder Sticker und wie die Channel benannt sind oder wie die aufgebaut sind oder ob da jetzt noch ein Emojis davor sind oder was die für ein Logo haben und so. Und das ist ja auch eine Gestaltung von einem Raum, in dem sehr viel schon vorgegeben ist, wo aber genau eben diese ästhetischen Add-ons, die teilweise auch extra kosten, womit wir dabei Klasse und Zugänglichkeit sind, aber halt so diese Möglichkeit anbieten, hier, und du kannst es gestalten und du kannst es zu deinem eigenen Ding machen. Und Twitch-Kanäle funktionieren ja ähnlich oder und so weiter. Und dass das einerseits natürlich wirklich auch eine Gemeinschaft schaffen kann. Wir sind die, denen das hier gehört oder die das hier mitgestalten. Und gleichzeitig kann es aber auch total ausschließen. Weil natürlich die meisten Discords oder viele Discords haben Serverregeln. Aber es gibt halt nie nur die aufgeschriebenen Serverregeln, sondern es gibt auch immer die unausgesprochenen Gewohnheiten, Kulturen. Wie reden wir miteinander? Wie ist es okay, off-topic zu schreiben in on-topic-Channeln? Wann macht man einen Thread auf? Wie reden wir miteinander? Kann ich in Gespräche einfach reinplatzen oder nicht? Und so weiter und so fort. Dass das ja auch alles wieder so Räume sind, die gestaltet werden von den Leuten, die da sind, die dann ihre Kultur entwickeln. So.
Ja, das kann man auch aktiv steuern. Also ich als Community-Managerin mache sowas ja auch durchaus beruflich, Online-Räume zu gestalten. Und eine Sache, die ich, glaube ich, mitgeben würde, ich möchte jetzt hier auch nicht Community-Management 101 noch ans Ende der Sendung ranhängen, aber...
Schnell nochmal eben. Genau. Es ist ja auch überhaupt nicht komplex.
Nein, gar nicht. Es ist ganz, ganz einfacher Beruf, den können sogar Frauen. Nee, was ich sagen wollte ist, man muss nicht jeden Server so gestalten, dass er das für immer online zu Hause von allen Leuten ist, die da drin sind oder das Potenzial hat. Also ich würde da viele Sachen sich organisch entwickeln lassen, wenn man eben mehrere Off-Topic-Bereiche braucht und dann noch einen Kanal über Filme zu reden. Also reden Leute über Filme auf diesem Server? Ist da ein Bedürfnis oder ist das einfach was du dir gedacht hast oder was du bei anderen Servern gesehen hast? Also Community auch den Raum zum Wachsen zu geben, und nicht eventuell halt schon einen übermobilierten Raum hinstellt, in dem sich dann alles verliert. Und auch ihr Online-Zuhause funktionieren nicht ohne Bedienstete im Sinne von, man braucht eine Moderation. Ja. Es muss schon irgendwie Ordnung gehalten werden. Ja. Und wenn es eben nur durch Vorleben einer Gesprächskultur ist, aber das ist halt sehr schwer, einfach hier ist ein Raum offen und jetzt entsteht hier eine Community, das ist kein Automatismus.
Ja, und es ist auch einfach eine konstante Reflexion. Funktioniert der Raum noch? Muss sich was ändern? Brauchen wir zusätzliche Kanäle? Brauchen wir weniger Kanäle? Muss ich eine Regel aufschreiben? Und das, weil diese Räume ja immer lebendig sind und man sie eben nicht als eine Person macht, sondern alle, die mitmachen oder halt auch nicht mitmachen, gestalten ja den Raum mit. Und ich finde es von daher auch wichtig, dass wir eben auch über unsere Online-Räume immer mal wieder reflektieren. Sind die noch so, wie wir die haben wollen, entsprechen die unseren Bedürfnissen, entsprechen die unseren Zielen? Und wie können wir das auch wieder beeinflussen? Also das ist zum Beispiel was, was ich eben als Betreiberin des Plotbunny Games Discord, ich denke da immer wieder drüber nach. Ich denke da sehr viel drüber nach und ich stelle mir diese Frage sehr oft. Und nur weil ich darüber nachdenke, heißt nicht, dass ich sofort immer wieder was ändere, weil manchmal kommt man ja auch zu dem Schluss, nee, ist gut so. Aber das ist halt auch ein Raum, den ich geschaffen habe und dann aufgemacht habe für mehr Leute als nur mich. Und wo ich aber trotzdem ja immer noch eine Grundidee habe, wie der sich anfühlen soll und das eben auch im Blick habe, ob das noch so ist. Also wo ich sozusagen auch einfach die Gastgeberin bin und halt gucke, fühlen sich noch alle wohl? Muss ich irgendwo eingreifen? Braucht es mehr Anregungen? Oder sind die Leute von alleine im Gespräch und unterhalten sich gut? Muss ich ein Spiel spielen für alle? Also so, das sind ja schon auch Dinge, die man auch in Offline-Räumen macht. Aber ich mache sie eben auch in den Online-Räumen. Und ich glaube, dass man das auch mehr versteht, dass man diese Räume mitgestalten kann.
Ja.
Dass die nicht einfach so sind. Und selbst wenn da Regeln stehen, wenn die Regeln kacke sind, dann kann man das den Leuten auch mal sagen und kann zumindest mal nachfragen, warum ist die Regel so?
Ja,
oder ist die noch aktuell? Macht die noch Sinn? Weil sich Sachen halt auch verändern und sich das, was man oft nur in einem Raum macht, auch verändert. Und dann ist es auch sinnvoll und angemessen, genauso wie man halt ab und zu mal seine Wohnung renoviert oder die Gardinen austauscht oder sich neue Dekokissen kauft, macht es halt auch Sinn, in einem Online-Raum immer mal wieder zu überlegen, passt das noch? Oder müssen wir was an der Einrichtung ändern? So. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Wo wir bei Online-Räumen und Discords und dergleichen sind, unter anderem könnt ihr uns, also Nerds the Hobby, auf einem Discord finden, aber auch Plot Bunny Games hat einen Discord. Beides findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Nerds the Hobby lieber ganz altmodisch per E-Mail erreichen wollt, nerdsthehobby@gmail.com ist die Adresse. Ihr findet uns bei zahlreichen Podcast-Anbietern. Da könnt ihr Kommentare da lassen. Ihr könnt jetzt mit einem Klick abonnieren und uns einen Gefallen tun, damit wir sichtbarer werden. Das ist hilfreich. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sich das Internet gerade verändert. Ihr könnt auch auf die Seite direkt gehen und da Kommentare bei den Folgen direkt hinterlassen. Es braucht einen Augenblick, bis wir es freischalten, aber da räumen wir auf und achten darauf, dass alle Kommentare sichtbar sind, so sie dann angemessen sind. Und ja, sprecht in euren jeweiligen Zuhausen und oder Third Spaces oder vielleicht auch bei der Arbeit, wo auch immer es passt, über Nerd ist ihr Hobby, aber auch gerne über Plot Bunny Games, denn kleine Dinge, die Kultur erzeugen, brauchen Word of Mouth, um bekannt zu werden. Und gerade marginalisierte Geschlechter haben oft Probleme damit, was anderes zu tun, außer marginalisiert zu sein oder sich um häusliche Dinge zu kümmern. Das heißt, ihr könnt da viel Energie abnehmen, wenn ihr einen Augenblick nehmt, um zu helfen, Dinge zu teilen, die ihr cool gefunden habt. Und damit würde ich zu den Shoutouts übergehen, wo wir genau so etwas machen. Aber mich auch dafür bedanken, dass die Siegessäule uns in eine Liste von 10 Podcasts aufgenommen hat. Das hat uns sehr gefreut, das zu lesen. Und die Redakteurin hat das auch offensichtlich reingehört. Also das war eine informierte Rezension und sowas freut uns dann schon besonders. Aber ja, ansonsten noch ein paar Dinge, die gerade passieren, wo uns Menschen eingeladen haben. Denn Catcrawl kommt zu den Gratis-Rollenspieltagen heraus. Das sind eine Aktion, bei der ihr an verschiedensten Orten, seien sie online, seien sie offline, gratis Rollenspiele spielen könnt, wo Verlage sehr, sehr viele Dinge bereitgestellt haben. Und Catcrawl ist eines dieser Produkte, die ihr dort kommen könnt, aber das ist nicht der einzige Weg, wie ihr an Catcrawl rankommen könnt. Ihr müsst nirgendwo hingehen, sondern könnt auch online einen Ort aufsuchen.
Genau, genau. Wenn der Podcast rauskommt, ist Catcrawl erhältlich und zwar auf der Itch-Seite von Plot Bunny Games. Das ist auch verlinkt in den Shownotes. Und da gibt es das während der Gratis-Rollenspieltage kostenlos bzw. gegen Spende und nach den Gratis-Rollenspieltagen ganz normal zum Kaufen. Und nach den Gratis-Rollenspieltagen gibt es das auch auf Deutsch, auf Englisch, in Print und als PDF. Und wir spielen das auch im Stream Und zwar einerseits im Rahmen der Gratis-Rollenspieltage und gleichzeitig beim March for Kids, der von 3P, Partners in Pen and Paper, wieder organisiert wird. Da sind wir einmal am 11.3. bei 3P für eine Spielrunde Catch Crawl am Start.
Wenn die schon vergangen ist, also der 11.3. hinter uns liegt, dann ja, verlinken wir in den Shownotes die Aufzeichnung.
Genau, weil kommt hinterher auf YouTube. Und dann sind wir am 19.3. bei Shay, auch für eine Spielrunde Catch Crawl. Da gilt natürlich das Gleiche. Und vielleicht nochmal generell, wenn ihr alte Videos von Plot Bunny Games sucht, die sind immer auf den Seiten zum jeweiligen Spiel unten verlinkt bei uns auf der Website, wo auch alle Social Media und sonst was zu finden ist. Genau, dann ist Jasmin, also bei diesen beiden Sachen sind wir beide dabei. Und dann ist Jasmin nochmal zweimal bei Shay, auch im Rahmen von March for Kids. Was macht ihr da noch, Jasmin?
In der Tat, am 20.3. spiele ich bei einer Spielrunde mit in Aventurien, wo wir Kinder spielen, die in ihrem Dorf Abenteuer erleben. Also auch durchaus ein heimatbezogenes Setting. Ich werde eine junge Büttelgardistin, Nachtwächterin spielen. Und am 27.3. geht es in Cthulhu in ein Spukhaus. Also alles thematisch passend und alles sicherlich sehenswert. Aber genau, Plot Bunny ist über Catcrawl hinaus auch präsent und alle Spiele sind jetzt halt von meiner Seite auf jeden Fall empfehlenswert. Und genau, was ist das neueste Release, was gerade im Shop so auftaucht?
Ja, ganz neu im Shop ist Dream Skew, Dream Apart bestellbar. Das haben wir letzten Herbst gecrowdfundet und das PDF ist jetzt fertig und veröffentlicht. Und ihr könnt auch die Printversion schon im Shop vorbestellen. Die wird dann ausgeliefert, sobald die Bücher hier sind und nachdem die Crowdfunding-Unterstützenden und die Belegexemplare da die Sachen raus sind, dann kriegt auch ihr eure Bücher, aber ihr könnt sie schon jetzt bestellen auf der Plot Bunny Games Website.
Genau, wenn ihr eine Besprechung von mir und Serena wollt, in der Quere-Räume-Folge haben wir darüber gesprochen. Genau. Hast du sonst noch irgendeinen Shoutout, den du wem geben willst aus so der großen Nerd-Welt?
Ja, ich würde gerne noch Euphoria shoutouten. Das ist ein Streaming-Kanal, die sich auf Rollenspielende aus Europa fokussieren. Die haben da jede Menge Actual Plays. Die haben jetzt zum Sienmanns auch Catcrawl vorgestellt in einem Sammel-Talk zu verschiedenen Spielen von europäischen Rollenspielschaffenden. Und was ich sehr cool finde daran ist, dass die sehr groß darauf achten, dass ihre Runden divers besetzt wird, sind sowohl in puncto Geschlecht als auch in puncto Race. Das heißt, man hat da nicht nur weiße Nasen am Tisch und auch nicht nur Cis-Leute und nicht nur Männer. Und auch das alleine lohnt schon, das Reinschauen. Und wir tüfteln da auch schon im Hintergrund was aus, was ich mit Bunny Games mit denen noch zusammen machen will. Dazu dann bei gegebener Zeit mehr. Aber guckt euch das mal an, was die machen. Da ist cooles Zeug dabei. Und das kann ich schon mal anteasern. Das nächste Crowdfunding von Plot Bunny Games naht. Da haben wir es nicht so viel mit zu Hause zu tun, aber mit Geistern. Und da finanzieren wir dann Paranormal Inc. von Alicia Furness. Und was das ist und was das wird, das erfahrt ihr dann demnächst.
In dem Sinne, sieh deine Wohnung mit den Augen einer Katze. Füll deine Regale. Frag dich, wer nicht mehr da ist. Und willkommen in deinem neuen Leben.